Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Die Umweltbibliothek hat immer den Anspruch, ja, basisdemokratisch zu arbeiten. So war unser ganzes Denken eben auch. Und deswegen sind wir nie Parteileute auch geworden, die sich da so einer Parteidoktrin unterwerfen möchten, sondern wie so eine kleine Bürgerbewegung von unten. Auch wenn es naiv klingt, aber wäre schön, so aus dem Volk heraus irgendwie, also da waren wir auch Träumer.
Kerstin Halbrock sitzt vor ihrem Cappuccino in einem Café im Bürgerpark Pankow. Bei den Erinnerungen an ihren Kampfgeist von damals und an die enttäuschten Hoffnungen steigen ihr Tränen in die Augen.
Irgendwie waren wir auch Träumer. Christen auf dem Weg zur deutschen Einheit. Eine Sendung von Anna-Marie Goretzky.
Von 1987 bis zur Wende war Kerstin Halbrock Aktivistin der Berliner Umweltbibliothek, die in den Gemeinderäumen der Zionskirche untergebracht war. Ein oppositionelles Zentrum und bedeutender Treffpunkt verschiedener Umwelt- und Friedensgruppen der DDR.
Ja, ich war richtig überzeugt auch vom Sozialismus bis zum 14. Lebensjahr. Ich habe auch Jugendweihe gehabt und so. Und irgendwie über Freunde aus den Nachbarklassen damals in der Schule habe ich dann erfahren, ja, da gibt es eine junge Gemeinde und da wären echt andere Themen als die, die offiziell in den Jugendverbänden da in diesen Massenorganisationen laufen, werden dort behandelt praktisch. Und genau das hat uns als Jugendliche auch interessiert. Was weiß ich, von Homosexualität bis Waldsterben und so. Und von daher war das richtig befreiend. Und das waren auch ganz andere Leute, die da waren. Und das hat mich total fasziniert.
Auch wegen solcher Menschen wie Kerstin Halbrock steht die Mauer heute nicht mehr, kam der DDR-Staat ins Straucheln. Die 49-Jährige hat leicht gewelltes braunes Haar, trägt eine Brille. Am Nachbartisch steht eine ältere Frau auf, nähert sich Halbrock. Sie habe beim Interview gelauscht und wolle die Chance nutzen, sich bei einer Oppositionellen der DDR persönlich zu bedanken.
Richtig berührt, toll.
Nee, danke Ihnen. Ich danke Ihnen auch, weil Ihnen haben wir das zu verdanken, dass das friedlich auch über die Runde gegangen ist. Ne? Und ich muss Ihnen sagen, ich hatte zwei kleine Kinder und ich habe Schiss gehabt, mich dem anzuschließen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ja?
Angst, Widerstand zu leisten gegen die Mächtigen in der DDR. Die beiden Frauen schwelgen kurz in den Erinnerungen an die Zeit des Mauerfalls, bis sich in ihrer Euphorie ein Aber mischt.
Aber das war eine kurze Zeit der Freiheit. Also so in dem Sinne, das ist jetzt unser Land.
Ja.
Das ist jetzt genau, jetzt können wir anfangen. Jetzt geht's los eigentlich.
Ja. Das Problem an der Sache war, dass ein in sich festgefügtes Deutschland jetzt die ehemalige DDR übernehmen musste. Und das war ja einmalig in der Geschichte. Und da sind so viele Dinge gemacht worden, die man vielleicht anders hätte lösen können.
Kerstin Halbrock wollte die Dinge anders lösen. Wie die Monate und das Jahr nach dem Herbst 89 gelaufen sind, damit ist sie nicht zufrieden. Ihre Hoffnungen, das eigene Land und sein Schicksal mitgestalten zu können, hatten sich nicht erfüllt.
Eigentlich sind wir ziemlich untergegangen da mit der Wende. Also wir waren ja ein Vertreter der Bürgerbewegung Neues Forum.
Sie unterstützte die erste Bürgerrechtsbewegung der DDR, eine politische Plattform, gegründet im September 1989. Das Ziel, die DDR zu demokratisieren.
Und die haben ja noch nicht mal die 5%-Hürde gekriegt am 18. März 1990. Das war schon sehr frustrierend. Da haben wir gesehen, okay, wir haben das zwar jetzt gemacht, aber das Volk steht nicht mehr hinter uns.
Das Neue Forum hatte sich mit zwei anderen Bürgerrechtsbewegungen zum Bündnis 90 zusammengeschlossen. Anlässlich der ersten und einzigen freien und demokratischen Volkskammerwahl in der DDR am 18. März 1990.
Aber nur 2,9% der DDR-Bürger gaben diesem Zusammenschluss ihre Stimme.
Eine herbe Enttäuschung für Kerstin Halbrock.
Zu den Gewinnern dieser Wahl zählten andere. Rainer Eppelmann zum Beispiel, evangelischer Pfarrer. Er wurde als einer von vier Abgeordneten der Partei Demokratischer Aufbruch gewählt.
Eppelmann war Gründungsmitglied dieser Partei, ließ sich als Pfarrer beurlauben und stieg ganz in die Politik ein.
Alles das, was ich gemacht habe, habe ich ja nicht gemacht, weil ich mal Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland werden wollte, sondern weil ich für mich selber und meine Kinder eine andere DDR wollte. Ich habe ja nicht mal an deutsche Einheit gedacht, weil ich das für verantwortungslos gehalten hätte.
Den Wunsch, in einer anderen DDR zu leben, den hatten sie beide. Kerstin Hallbruck und Rainer Eppelmann. Beide kämpften aus dem Umfeld der Kirche heraus für dieses große Ziel, aber mit ganz unterschiedlichen Mitteln. Rainer Eppelmann machte sich vor allem mit den Bluesmessen einen Namen. Die erste Bluesmesse fand im Juni 1979 statt. Der Musiker Günther Holly Hohlwas war auf Eppelmann zugekommen. Hohlwas, langhaarig, bärtig, mit Jeans und Weste, hatte eine Bitte. Eppelmann möge die Berliner Samariterkirche für Blueskonzerte öffnen, die Hohlwas in der DDR nicht geben konnte, weil Musik nordamerikanischen Ursprungs als unerwünscht galt.
Rainer Eppelmann war damals Kreisjugendpfarrer. Ihn lockte Hohlwas Versprechen, ihm die Kirche voll zu machen.
Und darum habe ich ihm den Vorschlag gemacht, ich kann Ihnen, was ein Konzert angeht, nicht helfen. Wenn Sie sich aber vorstellen können, dass Sie in einem Gottesdienst, den ich inhaltlich gestalte, Sie dazu Bluesmusik spielen, dann können wir ein Partner werden. Und daraus entstanden dann die Bluesmessen.
Eppelmann sah das Risiko. Er wollte die Verantwortung für die Bluesmessen nicht alleine tragen. Und so holte er sich Unterstützung von einem jungen Pfarrer einer Nachbargemeinde.
Da sind wir in die Kirche reingegangen und unser erster Eindruck war ein leichter Schock. In der Kirche stand 150 drin, das war schon deutlich mehr als die Zahl eines normalen Sonntagsgottesdienstes in der Gemeinde, wenn es nicht Weihnachten oder Konfirmation war. Und die sahen alle aus wie Holly.
Junge Menschen, die für den Blues kamen. Die wenigsten von ihnen, mutmaßt Eppelmann, hatten vorher schon mal eine Kirche von innen gesehen. Anfänglich hatte die Veranstaltung keine explizite politische Botschaft. Das sollte sich aber schnell ändern. Er und sein Kollege, erinnert sich Eppelmann, haben dann die Texte zwischen den Musikeinlagen konzipiert.
Mit kleinen Spielszenen aus dem Leben stellten wir das dar und sprachen das laut aus, was viele dachten, aber im Normalfall niemals sagen würden, weil sie sich selber nicht in Gefahr bringen wollten. Was dazu geführt hat, wenn die den Satz hörten oder eine Aussage oder eine Kritik, dann haben die wild Beifall geklatscht.
Zunächst reagierte die evangelische Kirche positiv auf die Bluesmessen. Wohl auch wegen des offensichtlichen Erfolgs der neuen Veranstaltungsreihe.
Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit euch einen Blues-Gottesdienst zu feiern. Und ich möchte euch grüßen mit der Losung und dem Lehrtext für den heutigen Tag, die von der Herrnhuter Brüdergemeinde herausgegeben werden. Beides hat zufälligerweise etwas mit dem Thema dieses Gottesdienstes zu tun. Siehe, ich will sie heilen und gesund machen und will ihnen dauernden Frieden gewähren. Haltet Frieden untereinander.
Mit den von Messe zu Messe steigenden Teilnehmerzahlen und der mal mehr oder mal weniger versteckten Systemkritik der Lesungen mehrten sich aber auch die skeptischen Stimmen. Eppelmann verteidigte das Konzept, auch wegen der Missionsidee.
Wenn die aber in einer Phase ihres Lebens feststellen, Kirche waren die Einzigen, die mir ein Stück Luft zum Atmen gegeben haben, die mir ein Stück Freiheit gezeigt haben, die mich ein Stück weit das haben machen lassen, was ich gerne mache und nicht bloß das, was der FDJ-Sekretär wollte, dann haben wir mindestens aufgeschlossene Gesprächspartner.
Aus der ganzen DDR reisten Jugendliche an. Wegen des großen Andrangs veranstalteten Eppelmann und Co. die Bluesmessen bald auch in anderen Berliner Kirchen. Mehrere tausend Menschen kamen zu einzelnen Messen.
Es war rammelvoll. Geh mal rein. Es war wirklich rammelvoll. Auch die Ränge waren oft voll und die Emporen. Und manchmal hat man die dann aber nicht mehr raufgelassen aus Sicherheitsgründen, weil die Dränge sich da...
Dirk Molt betritt den Hauptraum der Friedrichshainer Samariterkirche. Er ist Historiker und Autor des Buches »Zwischen Hass und Hoffnung«, die Bluesmessen 1979 bis 1986. Dirk Mold nahm seit Sommer 1980 regelmäßig an den musikalischen Alternativveranstaltungen teil.
Er gibt eine Ansprache von Bernd Schröder wieder. Der war damals Diakon in der Samariterkirche.
Bei einer der ersten Bluesmessen hat er gesagt, stellt euch mal vor, ihr wäret jetzt gar nicht hier, sondern ihr wäret in Amerika, in den Südstaaten. Ihr wärt nicht hier und müsstet auf den Baumwollfeldern arbeiten, wie Sklaven, ganz furchtbar. Und ihr seht hinten, ganz hinten die Züge nach dem Norden fahren. Und das weckte ganz viele Assoziationen für junge Leute in der DDR. Also die Arbeitspflicht, die bestand. Und dann die Vorstellung, ja, mit dem Zug in die Freiheit, das ist dann so wie Westen ein bisschen. Und dann ging es eben weiter, haben sie gesagt, in dieser Situation ist der Blues entstanden und der Blues ist eben doppeldeutig, was die Texte anbelangt. Und wir lassen uns jetzt mal von dem Blues inspirieren. Und dann setzte die Musik ein und die jungen Leute fühlten sich als Teil einer universellen Freiheitsbewegung. Und das war der Knaller eigentlich.
DDR-Jugend als Sklaven. Anspielungen dieser Art fasste das Regime als Provokation auf. Auch die Stasi saß bald auf den Kirchenbänken und bespitzelte die Veranstaltungen.
Dass so viele gekommen sind, darauf haben wir uns vorbereitet. Ich möchte ganz besonders die Leute begrüßen, die heute in Dienstlichen hier sind.
In den Kirchenräumen hörten Jugendliche wie Dirk Mold Dinge, die sie sonst nicht zu hören kriegten.
Dieser Anspruch aufzubauen, zu ermutigen, zu sagen, lasst euch nicht unterbuttern, ihr habt Rechte. Ihr könnt freie Menschen sein. Freiheit ist ja nicht nur das, was man gegeben kriegt, sondern was man ausnutzt. Nutzt die Freiräume, die ihr habt und so. Und das war enorm wichtig. Und da ging es wirklich nicht um den lieben Gott, sondern es ging darum, Jugendliche zu bestärken.
1986 fand die letzte Bluesmesse statt.
Im selben Jahr nahmen die Aktivisten der Umweltbibliothek ihre Oppositionsarbeit auf. Nur etwa 6 Kilometer nordwestlich in der Kirchengemeinde der Zionskirche.
Die Gruppe kämpfte mit ganz anderen Mitteln darum, ihre Ideen zu verwirklichen. Sie wollte politisches Mitspracherecht, Meinungs- und Pressefreiheit. Auch Kerstin Heilbrock, damals hieß sie mit Nachnamen noch Gierke, war seit 1987 Mitglied.
Unsere Aufgabe haben wir erstmal gesehen im Öffentlichmachen der Probleme, die verheimlicht wurden. Das war eigentlich unsere Intention bei der ganzen Sache.
Die Fenster waren wirklich wesentlich kleiner, die waren de facto fast geschlossen. Da war nur so eine Kelleröffnung drin und da drin war eine Metallplatte. Ne?
Christian Heilbrock. Kerstin Heilbrocks Ehemann hat die Umweltbibliothek mitgegründet. Er weist auf die Metallsprossen vor einem Kellerfenster der Griebenowstraße 16. Hier betrieben er und seine Mitstreiter seit 1986 eine Bibliothek, die mehr war als nur das. Hier druckten sie Zeitungen, auch mindestens eine verbotene, trafen sich mit anderen Oppositionellen.
Und weil es nun partout keine so günstige Idee war, gegenüber vom Sitz des Ministers für Staatssicherheit eine Umweltbibliothek zu betreiben, das ganze Carré war ja de facto dort eingemauert. Deswegen fiel dann die Entscheidung, wir versuchen es an der Zionskirche. Ne?
Der damalige Pfarrer Hans Simon unterstützte das Vorhaben, indem er die Kellerräume seiner Gemeinde zur Verfügung stellte.
Wohl auch, mutmaßt Heilbrock, weil Simon als Mitglied der jungen Gemeinde selbst Erfahrungen mit Repression gemacht hatte.
Von da an fanden mehrmals wöchentlich Gesprächsgruppen statt. Überregionale Treffen mit anderen Aktivisten. Oder es wurden Bücher ausgeliehen. Auch zensierte Literatur. Die Kirchenräume wurden, so Heilbrock, zu einem Schutzhafen für Andersdenkende.
Man hatte eben diese günstige Situation, dass ein Teil der Leute, die zu diesem Protestpotenzial gehörten, selber aus kirchlichen Häusern kamen, wussten, wie die Kirche auch funktionierte.
Über die Grenzen der DDR bekannt, wurde die Umweltbibliothek spätestens durch die Stasi-Razzia im November 1987. Die Stasi wollte die Aktivisten beim Drucken der illegalen Zeitung Grenzfall überraschen. Stattdessen vervielfältigten die jungen Menschen jedoch gerade die legalen Umweltblätter. Im Kassettenrekorder lief, so Christian Heilbrock, das Lied »Keine Macht für niemand«. Ironie des Schicksals?
Keine Macht für niemand. besser als der neben dir. Keiner hat das Recht, Menschen zu regieren.
Stasi-Mitarbeiter stürmten die Kellerräume, beschlagnahmten die Drucktechnik, nahmen mehrere Aktivisten fest. Christian Heilbrock war da schon zu Hause, hörte aber schnell von dem Vorfall.
War erstmal klar, dass es ein Riesenpolitikum auch ist. Also der Staat dringt in kirchliche Räume ein. Da war man der Meinung, das ist das letzte Mal in den 50er Jahren geschehen.
Um für die Freilassung der Inhaftierten zu protestieren, organisierte die Umweltbibliothek eine dauerhafte Mahnwache vor der Zionskirche.
Die Aktionen verlagerten sich aus den kirchlichen Räumen nach draußen. Plötzlich sichtbar für jeden. Unterstützung kam aus dem In- und Ausland.
Auch Menschen, die vorher weder mit den Regimekritikern noch mit der Kirche sympathisierten, solidarisierten sich, erinnert sich Heilbrock.
Was man sagen kann, dass durch diese Mahnwachen, die hier stattfanden, eine neue Qualität erreicht wurde. Uns ging es darum, wir wollten aus dem Inneren des Landes heraus Protest generieren.
Mit Erfolg. Wegen des wachsenden Drucks auf den Staat kamen die Verhafteten schließlich frei. Eine Niederlage für die SED-Diktatur. Christian Heilbrock verlässt die Umweltbibliothek im Winter 1989.
Kerstin Heilbrock engagierte sich noch weiter. Aber auch für sie kamen die Veränderungen, wie sie sagt, schockierend schnell.
Am 4. November 1989, ja, bei der Großdemonstration, da hatten wir echt noch geglaubt, ja Mensch, jetzt fangen wir hier an, wa? Also dieses Land auch für uns zu gestalten. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Da entstanden die runden Tische.
Der zentrale runde Tisch kam erstmalig am 7. Dezember 1989 zusammen. Er diente als vermittelnde Gesprächsrunde zwischen DDR-Regierung und Opposition. Unter anderem wurde über die freien Wahlen verhandelt, die dann im März 1990 stattfanden, sowie über die vollständige Auflösung der Staatssicherheit.
Den eigentlichen Mauerfall empfand Kerstin Heilbrock als Erleichterung. Dennoch platzte für sie und einige ihrer Mitstreiter der Umweltbibliothek spätestens nach der ersten Freien Volkskammerwahl ein Traum, die DDR aus dem Inneren heraus zu verändern.
Schön wäre gewesen, es gab diesen Plan Konföderation, eine Konföderation zwischen Ost und West erstmal für eine Übergangszeit, sodass wir uns erstmal sortieren können, vielleicht auch selber gucken können, ja, wie machen wir jetzt, wie kommen wir jetzt klar mit unserer Geschichte, wie Bestandsaufnahme, was ist jetzt übrig von diesem maroden Land? Irgendwie, das wussten wir ja alles eigentlich gar nicht. Ne? Und das war eben, dann war das beendet, sozusagen, dieser Traum.
Kerstin Heilbrock fährt ihr politisches Engagement daraufhin zurück. In der Umweltbibliothek, die zum eingetragenen Verein wurde, bekam sie eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. 1992 endete die ABM und Kerstin Heilbrock ging wieder in den Beruf zurück, in dem sie auch heute noch arbeitet, Krankenschwester.
Der Bürgerrechtler Rainer Eppelmann war schon immer ein politischer Pfarrer. 1990, nach der ersten freien Wahl, macht er die Politik ganz zu seinem Beruf. Erst als Volkskammerabgeordneter, dann als Minister für Abrüstung und Verteidigung in der Regierung von Lothar de Maizière, später als Mitglied des Deutschen Bundestages für die CDU.
Ich träume davon, 93 Jahre alt zu werden. Wenn ich 93 Jahre alt bin, kann ich meiner Frau sagen, ich lebe jetzt ein Jahr länger in der Demokratie, als ich vorher in der Diktatur leben musste. Aber dieses Alltägliche ist so weit von kostbar im Vergleich zu dem, wie es auch sein könnte, wenn es nicht Demokratie ist, dass das, glaube ich, unsere Schicksalsaufgabe ist, dafür Sorge zu tragen, dass die Bundesrepublik Deutschland eine Demokratie bleibt.
Irgendwie waren wir auch Träumer. Christen auf dem Weg zur deutschen Einheit. Eine Sendung von Anna-Marie Goretzky. Es sprachen Lisa Biel und Andreas Potulski. Ton und Technik Christoph Maria Münch. Regie Rainer Delventhal. Redaktion Andreas Mein. Produktion Deutschlandfunk 2020.